Datensprechstunde. Ein Podcast für alle, die Statistik und Statistiken besser verstehen und sich nicht vom Datenwirrwarr hinters Licht führen lassen wollen. Im Zwiegespräch hierzu die Ärztin Anne Röhle und der Statistikprofessor Ingo Röder. Folge 9. Signifikant oder nicht signifikant? Alles eine Frage der Perspektive. Statistische Signifikanz darf nicht mit inhaltlicher Relevanz verwechselt werden. Sie ist ein methodisches Werkzeug, wissenschaftliche Hypothesen zu bewerten. Aber sie ist per se kein Maß für die Existenz oder die Größe von realen Effekten.
Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zur Folge 9 unseres Podcasts.
In unserer heutigen Datensprechstunde sprechen wir, vielleicht nicht gleich eine ganze Stunde, aber doch ein paar Minuten, über die Beziehung der Begriffe Signifikanz, Relevanz und Evidenz.
Und gesprochen wird wie immer von mir, Anne Röhle, der schon bei diesen Worten wieder eine ganze Menge Fragen einfallen.
Und Ingo Röder, der versuchen wird, so gut es eben geht, diese Fragen zu beantworten.
Fangen wir doch mit dem Begriff Evidenz an. In der Medizin gibt es den Begriff der evidenzbasierten Medizin, der etwas unscharf aus dem Englischen eingedeutscht wurde, Evidence-Based Medicine, was für mich beweisgestützte Medizin bedeutet. Gemeint ist ja damit eine medizinische Versorgung, die sich nicht allein auf Meinungen stützt, sondern auf Belege. Jetzt hatten wir ja schon öfter den Fall, dass wir erst einmal klären mussten, ob Mediziner und Statistiker dasselbe meinen, wenn sie gleiche Begriffe benutzen. Insofern, Ingo, wie definierst du bzw. die Statistik den Begriff Evidenz?
Okay, wenn wir mal bei Wikipedia nachsehen würden, dann findet man dort das Folgende. Evidenz steht unter anderem für Offensichtlichkeit, unmittelbare, unbezweifelbare Einsicht. Ja, und wer Wikipedia nicht mag, der kann auch bei Langenscheids Fremdwörterbuch nachsehen. Da steht Augenscheinlichkeit oder völlige Klarheit.
Naja, das klingt doch schon mal nach beweisend.
Könnte man meinen. Allerdings ist es im englischen Sprachraum wieder etwas ganz anderes. Dort findet man nämlich in den Lexika, also hier zum Beispiel zitiert aus dem Online-Lexikon The Free Dictionary, "Evidence is a thing or things helpful in forming a conclusion or judgment."
Das klingt jetzt irgendwie weniger nach Klarheit oder bewiesenen Fakten.
Aus meiner Erfahrung heraus ist die in der Wissenschaft gängige Interpretation ganz klar die, dass Evidenz im Sinne des englischen Evidence aufgefasst wird. Das heißt eben als Sammlung von Informationen oder von Fakten, also eben auch Daten, die Aussagen, Schlussfolgerungen oder Theorien unterstützen. Als eine völlige Klarheit im Sinne von dies ist Fakt und muss nicht mehr hinterfragt werden, sollte es also auf keinen Fall verwendet werden.
Okay, damit hätten wir Evidenz schon mal geklärt. Aber auch Relevanz und Signifikanz erscheinen mir recht ähnlich konnotiert zu sein.
Korrekt. Wenn etwas relevant ist, dann ist es in irgendeiner Weise bedeutungsvoll. Wobei dies dann doch oft sehr kontextspezifisch ist. Insofern sehe ich Relevanz immer auch auf das jeweilige Thema bezogen.
Ein Beispiel bitte.
Naja, wie wäre es denn zum Beispiel mit dem Erythropoetin oder kurz EPO? Das ist ein natürlicher Wachstumsfaktor, der die Produktion von roten Blutzellen anregt. Ein leicht erhöhter EPO-Spiegel wäre also im Normalfall, wenn es bei einer Routineuntersuchung bemerkt werden würde, vielleicht als irrelevant zu betrachten. Also nicht gefährlich und im Kontext der Untersuchung deswegen auch nicht von Interesse. Wenn er hingegen im Kontext eines Dopingtests im Radsport auffällt, wäre er unter Umständen hochrelevant, denn EPO wird auch als Dopingsubstanz eingesetzt.
Ah, okay. Relevanz bezeichnet die Bedeutsamkeit in einem bestimmten Kontext. Allerdings ist es doch eben auch das, was Signifikanz umgangssprachlich bedeutet. Wikipedia sagt nämlich zum Beispiel, Signifikanz vom Lateinischen significare, bezeichnen, steht für die Wichtigkeit einer Sache oder einer Begebenheit. Und dann erst an zweiter Stelle, in der Statistik, die Aussagekraft von Daten. Was denn nun?
Tja, so ist es halt, ne? Nicht jeder Begriff ist halt eindeutig definiert. Umso wichtiger ist es in der Kommunikation, genau zu sagen, was man mit welchem Begriff meint. Ansonsten sind Missverständnisse und natürlich dann auch Fehlschlüsse nicht zu vermeiden.
Und damit hast du sicher recht.
Wenn wir im Kontext von Datenanalysen über Signifikanz sprechen, dann immer in dem Sinne, dass die statistische Signifikanz gemeint ist. Diese bezieht sich ganz klar darauf, einen Effekt auf Basis von Daten, die im Rahmen einer zufälligen Stichprobe erhoben wurden, mit einer vorgegebenen Fehlerwahrscheinlichkeit nachgewiesen bzw. besser vielleicht untermauert zu haben. Wenn ich hingegen von Relevanz spreche, dann meine ich tatsächlich die Bedeutsamkeit eines beobachteten Effektes in einem bestimmten fachlichen oder inhaltlichen Kontext.
Okay, das heißt, inhaltliche Relevanz und statistische Signifikanz sind nicht dasselbe. Was bedeutet das jetzt für mich als Anwenderin? Wie halte ich die beiden Dinge auseinander? Und was ist eine statistische Signifikanzaussage wert?
Okay, der Reihe nach. Wann ist ein beobachteter Effekt, zum Beispiel die Wirkung eines blutdrucksenkenden Medikamentes, was wir ja früher auch schon mal als Beispiel verwendet hatten, statistisch signifikant? Also was muss dafür erfüllt sein, wenn wir den Effekt durch einen Mittelwertvergleich der Blutdruckdifferenz vor und nach einer Medikamentengabe getestet haben?
Der P-Wert muss kleiner 0,05 sein.
Wirklich?
Ja, schon.
Und warum 0,05?
Na, weil das unser Signifikanzniveau ist. Und wenn der P-Wert kleiner als das Signifikanzniveau ist, haben wir ein signifikantes Resultat.
Rückfrage, was bedeutet ein Signifikanzniveau von 0,05?
Oh, warte, muss ich kurz im Gedächtnis kramen.
Na dann, such mal schön. Und? Hast du es gefunden?
Ja, ich habe in unserem alten Podcast nachgeschaut. Das Signifikanzniveau entspricht dem Fehler erster Art. Das heißt, es begrenzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen in der Realität nicht vorhandenen Effekt fälschlicherweise als signifikant bezeichnen.
Super. Das heißt, dass wir bei einem Vergleich des P-Wertes mit dem Signifikanzniveau von 0,05 höchstens mit 5% Wahrscheinlichkeit ein falsch signifikantes Ergebnis bekommen. Oder ganz konkret im Beispiel, wenn der Vergleich der mittleren Blutdrucksenkung einen P-Wert von 0,03 ergibt, bedeutet dies, dass die Wirkung des Medikamentes statistisch signifikant ist.
Genau.
Was aber, wenn mir die Begrenzung des Fehlers auf 5% gar nicht ausreicht? Wenn ich sicherer sein möchte, sagen wir, ich lasse für mich nur einen Fehler für ein falsch signifikantes Resultat von maximal 1% zu. Dann ist unsere Beobachtung für dich signifikant und für mich nicht.
Da hast du bestimmt recht. Das ist wieder so ein alternativer Fakt. Das hatten wir auch schon mal.
In der Tat. Und nun?
Haben wir wieder ein Problem.
Und wie lösen wir es?
Wir fragen den Statistiker.
Okay, denk doch einmal an mein Würfelbeispiel aus eben dieser alternativen Faktenfolge zum P-Wert, auf die du gerade schon angespielt hast.
Ja, klar, du hast gesagt, wir müssen vorab festlegen, was wir als Signifikanzniveau verwenden wollen.
Bingo.
Weil nur dann unser Spiel wirklich fair ist.
Genau, nur, dass die statistische Auswertung eben meist kein Spiel ist. Eine fehlerhafte Interpretation kann durchaus ernste Folgen haben.
Das leuchtet ein.
Kommen wir zurück zur Signifikanz. Es ist in der Tat so, dass statistische Signifikanz ein relativer Begriff ist. Je nachdem, welche Fehler wir als akzeptabel festlegen, kann ein und dieselbe Beobachtung, also ein und dieselbe Studie, zu einem signifikanten oder auch zu einem nicht signifikanten Resultat führen. Der Grund an dieser Stelle ist der Vergleich mit dem akzeptablen Fehler, das heißt dem Signifikanzniveau. Dieses muss inhaltlich begründet und vor der Datenauswertung festgelegt werden. Nur dann ist die darauf basierende Aussage sinnvoll bzw. im statistischen Sinne korrekt.
Okay, wenn wir das Signifikanzniveau vorab festlegen und es inhaltlich begründen, können wir uns auf das Resultat verlassen.
Was den Fehler erster Art angeht, schon, ja.
Klingt, als ob es noch mehr zu beachten gibt.
Naja, man kann eben auch noch einen anderen Fehler machen.
Den zweiter Art, vermute ich.
Genau.
Und für den muss ich das Signifikanzniveau nicht vorher festlegen?
Na, das Signifikanzniveau musst du vorab festlegen, um den Fehler erster Art korrekt beschränken zu können. Hiermit kontrollierst du aber eben nur genau diesen Fehler, also die Wahrscheinlichkeit, einen real nicht existierenden Effekt fälschlicherweise als statistisch signifikant zu bezeichnen. Was wäre, wenn du einen real existierenden Effekt auf Basis deiner Studie fälschlicherweise als statistisch nicht signifikant einordnest?
Dann übersehe ich etwas.
Richtig. Und auch das möchtest du wahrscheinlich vermeiden.
Klar doch. Beziehungsweise es sollte zumindest selten passieren.
Und genau deswegen sollte man auch den Fehler zweiter Art, der nämlich genau diese Wahrscheinlichkeit beschreibt, ebenfalls inhaltlich begründet vorab festlegen.
Also du sagst, wir müssen auch den Fehler zweiter Art festlegen. Und wie mache ich das? Den P-Wert vergleiche ich doch nur mit dem Fehler erster Art, also dem Signifikanzniveau.
Gut erkannt. Aus diesem Grund sollte für jedes Experiment oder auch jede Studie vorab eine Fallzahlberechnung durchgeführt werden. Diese erlaubt es nämlich, bei vorgegebenen Fehler erster Art und Fehler zweiter Art genau die Fallzahl zu berechnen, die man benötigt, um einen bestimmten Effekt im Rahmen dieser Fehler statistisch korrekt aufdecken zu können.
Das heißt, wenn ich mich auf diese beiden Fehlerwahrscheinlichkeiten festgelegt habe, kann ich immer die benötigte Fallzahl berechnen?
Ja, allerdings nur, wenn du noch zwei weitere Dinge kennst.
Welche denn?
Zum einen brauchst du eine Abschätzung der Datenheterogenität, also eine Varianzschätzung für deine Daten. Diese ist nötig, da wir ja wissen, dass Schätzungen immer von zwei Dingen abhängen. Der Menge an Informationen, die wir nutzen, also der Fallzahl, und zweitens der Verlässlichkeit der Information, die ja wiederum von der Variabilität der Daten, also dem Hintergrundrauschen, wie wir es mal bezeichnet hatten, abhängt. Und genau dieses Hintergrundrauschen müssen wir eben zunächst erst einmal abschätzen.
Ah, genau, weil wir bei weniger Hintergrundrauschen mehr Vertrauen in unsere Daten bzw. Schätzungen hätten und damit auch weniger Fälle bräuchten, um einen systematischen Effekt vom Hintergrundrauschen unterscheiden zu können.
Super, ich sehe, du erinnerst dich gut an unsere Folge 5 zum Thema Datenheterogenität. Aber es braucht noch eine weitere Information.
Und welche?
Die Größe des Effektes, den man nachweisen möchte.
Warum denn das? Will ich nicht gerade den rausbekommen? Zumindest wollen wir doch testen, ob ein Effekt da ist oder nicht.
Genau, wir wollen herausbekommen, ob ein Effekt da ist oder nicht. Aber was heißt denn da sein?
Naja, zum Beispiel im Blutdruckbeispiel, ob das Medikament den Blutdruck senkt oder nicht.
Okay, aber was wäre, wenn wir nachweisen würden, dass der Blutdrucksenker den Blutdruck tatsächlich im Mittel um 1 Millimeter Quecksilbersäule senkt?
Naja, 1 Millimeter Hg ist ja nun keine wirkliche Senkung.
Nein, also 1 Millimeter Hg ist doch mehr als nichts.
Naja, es ist nicht null, aber 1 Millimeter Hg ist nichts, was beachtenswert wäre.
Nicht beachtenswert? Also meinst du medizinisch nicht relevant?
Das könnte man so sagen.
Und genau deswegen müssen wir neben den Fehlern erster und zweiter Art sowie der Varianzschätzung der Daten zusätzlich auch angeben, was ein relevanter Effekt ist. Das heißt, einen Effekt welcher Größe wir detektieren wollen, welchen wir als relevant von null verschieden ansehen.
Der statistische Test reagiert also unterschiedlich auf unterschiedliche Effektgrößen.
Nein, er reagiert immer gleich. Aber wie du ja weißt, und ich hoffe, du erinnerst dich, können wir Effekte einer bestimmten Größe immer besser, im Sinne von immer zuverlässiger schätzen, je mehr Informationen wir sammeln. Das heißt, je größer die Fallzahl ist.
Doch, ich erinnere mich. Das war der Standardfehler, der genau diese Unsicherheit der Schätzung beschreibt.
Exakt. Je größer die Fallzahl, desto kleiner der Standardfehler.
Das heißt doch aber, unsere Testentscheidung sollte sicherer werden, wenn die Fallzahl größer wird.
Ist ja auch so. Nur müssen wir aufpassen, was wir mit sicher meinen. Umso mehr Fälle, umso sicherer können wir die Nullhypothese im Rahmen der spezifizierten Fehler, erster und zweiter Art, ablehnen. Sicherer heißt aber hier auch umso genauer. Das heißt, je mehr Fälle, desto kleiner der Effekt, den wir vom Hintergrundrauschen unterscheiden können.
Ist das nicht gut?
Naja, je nach Perspektive. Ein extrem kleiner Effekt, wie die 1 mm Quecksilbersäule, ist ja tatsächlich von 0 mm Quecksilbersäule unterschiedlich. Mit vielen Fällen können wir diesen sehr, sehr kleinen Effekt nun auch vom Hintergrundrauschen unterscheiden und ihn deswegen statistisch signifikant auffinden. Das heißt aber nicht, dass dieser Effekt nun auch medizinisch relevant ist.
Ah, okay, jetzt sind wir also quasi zu gut.
Könnte man sagen. Zu gut in dem Sinne, dass das Verfahren so sensitiv ist, dass es auch irrelevant kleine Effekte aufspüren kann.
Was ja jetzt auch irgendwie falsch wäre.
Naja, statistisch ist es nicht falsch. Es kann aber dazu führen, dass inhaltlich irrelevant kleine Effekte überbewertet werden. Es ist sogar so, dass man zeigen kann, dass jeder noch so kleine Effekt im Sinne einer immer größer werdenden Fallzahl irgendwann immer signifikant wird.
Aber sag mal, wenn alles immer irgendwann signifikant wird, dann ist doch der Begriff statistisch signifikant unsinnig.
Unsinnig ist er ganz sicher nicht. Wichtig ist aber, dass man den Begriff statistisch signifikant zum einen nicht mit inhaltlicher Relevanz gleichsetzt und zum anderen beachtet, dass er in dem Sinne relativ ist, dass er von anderen Dingen abhängt, nämlich von den Fehlerniveaus, die wir als akzeptabel begründen, von der Fallzahl und damit im Zusammenhang auch mit der als relevant eingeschätzten Effektgröße.
Und wie schütze ich mich jetzt vor Fehlinterpretationen?
Zum Beispiel durch eine korrekte Fallzahlplanung vor Beginn der Studie oder vor dem Experiment. Diese liefert dir dann genau die Fallzahl, mit der man einen als relevant definierten Effekt einer bestimmten Größe mit einer akzeptablen Sicherheit, das heißt Fehler erster oder zweiter Art, durch die Daten ermitteln kann. Wenn ich also die Studie mit dieser Fallzahl durchführe, weiß ich dann auch, dass ein signifikanter Effekt tatsächlich eine bestimmte, inhaltlich relevante Größe hat. Ich verhindere quasi eine Überschätzung kleiner Effekte, garantiere im Sinne des Fehlers erster Art aber auch, dass ich nur selten falsch signifikante Ergebnisse bekomme. Wenn eine Fallzahlabschätzung nicht vorliegt, sollte man auf jeden Fall neben dem P-Wert und der zugehörigen Signifikanzentscheidung, also dem Vergleich des P-Wertes mit dem Signifikanzniveau, auf jeden Fall auch immer den Effektschätzer in seiner Größe angeben.
Das heißt an unserem konkreten Beispiel?
Heißt am Beispiel des Blutdrucksenkers, also nicht nur angeben, ob der beobachtete Effekt signifikant ist oder nicht, sondern auf jeden Fall auch angeben, wie groß die geschätzte mittlere Blutdrucksenkung ist, also zum Beispiel 1 mm Quecksilbersäule oder eben 10 mm Quecksilbersäule oder was auch immer in der Studie herauskam. Diesen Wert kann und sollte man dann inhaltlich bezüglich seiner medizinischen Relevanz diskutieren. Der P-Wert sagt einem dann zusätzlich, wie wahrscheinlich der konkret beobachtete mittlere Unterschied unter der Annahme ist, dass das Medikament in Realität überhaupt nicht hilft. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit unsere Beobachtung einfach das Resultat des Zufalls der Stichprobenziehung war.
Wir haben jetzt also geklärt, dass statistische Signifikanz nicht gleich inhaltliche Relevanz ist. Um den Bogen zum Anfang unserer Podcast-Folge zu schlagen, Ingo, wie genau trägt das jetzt zum Evidenzgewinn bei?
Evidenz ist ja, so wie wir sie hier gebrauchen wollen, die Gesamtheit der Informationen und Fakten, die für oder eben auch gegen eine Hypothese sprechen. Ein signifikantes Resultat spricht also tatsächlich für die Existenz eines Effektes. Allerdings, und es ist mir persönlich ganz wichtig, ist der P-Wert im Allgemeinen eben kein Maß der Effektgröße. Es ist also definitiv falsch, davon auszugehen, dass ein kleiner P-Wert für einen großen Effekt spricht und ein großer P-Wert für einen kleinen Effekt.
Kannst du das nochmal für das Blutdruckbeispiel erläutern, bitte?
Na klar, ein Unterschied im mittleren Blutdruck von zum Beispiel 10 mm Hg könnte bei einer Studie mit vielen Studienteilnehmerinnen signifikant sein. Das heißt, der P-Wert ist klein.
Also kleiner als das vorhabdefinierte Signifikanzniveau.
Genau, wobei ein identischer Effekt, das heißt ebenfalls 10 mm Hg, in einer kleinen Studie mit wenigen Studienteilnehmerinnen gegebenenfalls nicht signifikant wäre. Das heißt, der P-Wert ist groß, mindestens so groß wie das Signifikanzniveau.
Zusammenfassend kann ich jetzt festhalten, Ingo, ich weiß jetzt oder bin mir zumindest dessen mehr bewusst, dass statistische Signifikanz und damit der P-Wert nicht einfach so ohne entsprechende Einordnung verwendet werden können. Auch wenn der P-Wert kein unmittelbares Maß für die Relevanz einer Beobachtung ist, so trägt er doch zum Evidenzgewinn bei, weil er uns nämlich erlaubt einzuschätzen, inwieweit eine Beobachtung vom Hintergrundrauschen der Daten abzugrenzen ist.
Das hast du super zusammengefasst. Und ich denke, diese Erkenntnis können wir dann auch gleich beim nächsten Mal anwenden.
Da bin ich schon sehr gespannt. Dann wird es nämlich um Korrelation und Kausalität gehen. Also wenn ihr mögt, bis dahin.
Auch ich würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder dabei seid.